HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
12 Milliarden Stunden. So viel Zeit investieren Frauen weltweit täglich in Pflege, Fürsorge und Erziehungsarbeiten, ohne auch nur einen Cent dafür zu sehen.
If you look at
das, was die Frauen als Teil der Pflegeindustrie leisten, entspricht dem Gegenwert von $10,8 Billionen im Jahr. Das ist dreimal der Umsatz der weltweiten Computerindustrie.
Sie kümmern sich um Angehörige, sie betreuen Kinder, sie kümmern sich um den Haushalt. Diese Arbeit ist für das Funktionieren der Wirtschaft unerlässlich. Die Frauen, die sie leisten, macht sie jedoch oftmals arm.
Um Ungleichheit zwischen Frauen und Männern zu bekämpfen, müssen wir unbezahlte Pflege- und Sorgearbeit reduzieren, fair verteilen und gerecht finanzieren.
Wir müssen ganz klar sehen, der verborgene Motor der Wirtschaft ist die unbezahlte Fürsorgeleistung von Frauen. Und das muss sich ändern.
Um die, die sich kümmern, kümmert sich niemand. Fürsorge und Pflege gehören zum Alltag in jeder Familie. Das ist Arbeit, auch wenn sie oft gerne und selbstgewählt getan wird. Ohne diese sogenannte Care-Arbeit geht nichts. Erst wenn andere als die Familienmitglieder staubsaugen, Angehörige pflegen oder Kindern bei den Hausaufgaben helfen, wird diese Arbeit etwas wert. Wert durch Bezahlung. Die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam rechnet nun in einer aktuellen Studie vor, es sind vor allem Frauen und Mädchen, die in aller Welt unbezahlt arbeiten, jeden Tag mehr als 12 Milliarden Stunden. Bezahlt mit Mindestlohn würden die Frauen mehr als 11 Billionen US-Dollar pro Jahr verdienen, rechnet Oxfam. Tun sie aber nicht, sondern sie halten mit diesem unbezahlten Posten die Wirtschaft am Laufen, von der andere profitieren. Sie dagegen verdienen weniger und verarmen im Alter. Nachvollziehbar ist das weltweit, aber auch direkt vor der Haustür. Beides hängt miteinander zusammen. Und beides wollen wir uns anschauen unter dem Titel Wickeln, Putzen, Pflegen, was es uns wert ist. Über die unbezahlte Arbeit wird auch auf dem diesjährigen 50. Weltwirtschaftsforum mit Dutzenden Regierungschefs und Wirtschaftsbossen, das gerade in Davos abgehalten wird, nicht gesprochen werden. Können wir uns das leisten? Nein, dachte Oxfam und legte den Eliten im globalen Dorf die Zahlen zur unbezahlten Arbeit vor die Füße.
Extremen Reichtum steht große Armut gegenüber. Darauf macht Oxfam nicht zum ersten Mal aufmerksam. Doch laut der Studie der Entwicklungshilfeorganisation gab es im letzten Jahr eine weitere Konzentration der Vermögen an der Spitze. 1% der Menschheit gehören demnach 45% des globalen Vermögens. Die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung besitzt gemeinsam nicht einmal 1% des globalen Vermögens. Bei Oxfam spricht man von einer Ungleichheitskrise. Die großen Verlierer seien dabei Frauen, erläutert Ellen Ehmke von Oxfam Deutschland.
Sie verdienen im Durchschnitt weniger, sie haben weniger Vermögen und sind häufiger von Armut betroffen. Und ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass Frauen vor allem unbezahlte Pflege- und Fürsorgearbeit leisten, sich um Angehörige und Kinder kümmern.
Frauen und Mädchen in aller Welt leisten jeden Tag mehr als 12 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit. Oxfam rechnet vor, würde man den Frauen für diese Arbeit auch nur den Mindestlohn zahlen, dann entspräche das einem Gegenwert von über 11 Billionen US-Dollar pro Jahr. Das sei 24 Mal mehr als der Umsatz der Technologieriesen Apple, Google und Facebook zusammen. Die Ungleichheit, unter der Frauen zu leiden haben, sei weltweit zu beobachten, auch in Deutschland, so Ellen Ehmke.
Mit Blick auf Geschlechtergerechtigkeit schneidet Deutschland sehr schlecht ab. Wir haben einen der größten Gender Pay Gaps, das heißt, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist sehr groß. Frauen verdienen 21% weniger als Männer. Und auch hier ist eine zentrale Ursache, dass Frauen sehr viel mehr unbezahlte Pflege- und Fürsorgearbeit leisten als Männer. Im Durchschnitt 1,5 Stunden mehr täglich.
Die Entwicklungshilfeorganisation fordert massive Investitionen in öffentliche Infrastruktur, die Frauen und Mädchen von unbezahlter Pflege- und Fürsorgearbeit entlasten. Es gäbe einen Bedarf an mehr Bildungsangeboten, mehr Kinderbetreuung, besserer und professionellerer Pflege von alten und kranken Menschen. Eine gerechtere Verteilung von Erziehungs- und Betreuungszeiten sei möglich.
Also es ist möglich, die Arbeit gerechter zu verteilen, so die Einschätzung von Oxfam im Bericht von Dietrich Karl Meurer über die Studie der Entwicklungshilfeorganisation zu unbezahlter Arbeit weltweit. Zum Hauptteil wird sie von Mädchen und Frauen erledigt. Wir wollen uns in dieser Sendung anschauen, wie eine gerechtere Verteilung geschaffen werden könnte. Dafür müssen wir aber erst einmal auf die Ursachen der ungleichen Verteilung schauen. Professor Uta Meyer-Gräve, emeritierte Professorin für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienforschung von der Uni Gießen. Guten Tag.
Guten Tag.
Frauen und Mädchen verrichten den Hauptteil der unbezahlten Tätigkeiten weltweit. Warum eigentlich? Woher kommt das?
Also da müssen wir ein Stück zurückgehen, als die Industriegesellschaft gewissermaßen, als der zum Durchbruch verholfen wurde und es um diese Trennung auch von Produktion und Reproduktion ging, sind wichtige Dimensionen des vorher bedarfsgerechten Wirtschaftens eigentlich aufgegeben worden. Also der Pater Familias, der in den traditionellen Hausgemeinschaften,
also der Herr des Hauses sozusagen.
Der Herr des Hauses, genau, dem war durchaus bewusst, dass diese reproduktiven Tätigkeiten der Frau zum Funktionieren des Ganzen auch wichtig sind. Und das hat sich dann dramatisch geändert, indem die Architekten der Nationalökonomie, die dann auch aufkamen, diese care-bezogenen Arbeiten aus der Ökonomie ausgeblendet haben mit der Begründung, das sei doch Arbeit aus Liebe im privaten Bereich. Und es blieb nicht nur bei dieser Formulierung, sondern es wurde dann eben auch diese Geschlechterrollenzuweisung nochmal ganz neu formuliert. Also der Mann wurde gewissermaßen zum Homo economicus, der jetzt außerhalb der eigenen vier Wände den Familienlohn erwirtschaftet und Gewinn maximiert, während die Frauen eben unbezahlt diese Sorgearbeit im Privaten leisten. Und obwohl die Sonntagsreden auch von Politik immer sehr groß sind, wie wichtig auch diese Arbeit doch sei, sieht man eben, dass das eine Armutsfalle für Frauen ist. Auch in Deutschland leisten Frauen 4,5 Stunden täglich unbezahlte Arbeit, also einen halben Tag. Und es ist zeitökonomisch klar, die Zeit, die da gebunden ist, kann man einfach woanders nicht investieren, zum Beispiel in Erwerbsarbeit.
Und da war ja damals auch noch die Vorstellung bestimmend, dass Frau und Kind eigentlich auch dem Mann gehören. Dann hat sich diese zweigeteilte, ungerechte Ordnung, wie Sie sie beschrieben haben, Frau Meyer-Gräve, bezahlt, unbezahlt im Wirtschafts- und Gesellschaftssystem der westlichen Welt etabliert. Gibt es denn Länder, wo das weniger stark stattgefunden hat als jetzt bei uns?
Also ich würde sagen, in den skandinavischen Ländern hat man einfach diesen reproduktiven Leistungen mehr Gewicht beigemessen und auch in der Schweiz zum Beispiel werden diese Tätigkeiten, finde ich, mehr anerkannt als zum Beispiel in Deutschland. Aber es ist insgesamt eben die Frage, wie wir auch mit einer besser ausgebildeten Frauengeneration, die auch den Anspruch hat, ihre Bildungsinvestitionen eben nicht nur im Privaten zu verwerten, sondern auch sich eigenständige Erwerbsbiografien aufzubauen, wie das funktionieren kann. Und da ist ja in dem Beitrag vorhin auch ein ganz wichtiger Punkt genannt worden, nämlich dass es zum einen um eine faire Arbeitsteilung auch in Paarbeziehungen geht. Und auf der anderen Seite, dass wir eben darüber nachdenken müssen, wie wir diese Arbeit, ohne die kein Unternehmen funktionieren könnte, ja, und auch keine Wertschöpfung erzielen könnte, wie wir das besser berücksichtigen und eben auch fairer verteilen. Mhm.
Dafür kämpfen Sie ja schon Jahrzehnte, muss man sagen, für die ökonomische Anerkennung von Care, also von Fürsorge und Pflege und auch haushaltsnahen Arbeiten. Warum überhaupt ist das ein Kampf? Mit welchen Widerständen hatten Sie es da über die Jahrzehnte zu tun, die ja offensichtlich immer noch da sind?
Ja, also wir haben auf der einen Seite zum Teil auch viel Unterstützung, auch international gehabt. Also beispielsweise, als es darum ging, auf der Basis der repräsentativen Zeitbudgeterhebung des Statistischen Bundesamtes auch ein Satellitensystem Haushaltsproduktion zu konstruieren, um einfach auch zu zeigen, dass wenn man alleine die Arbeit der Frauen mit dem Mindestlohn bewerten würde, also solche Daten liegen auch für Deutschland vor, dann müsste das Bruttoinlandsprodukt, was ja als Indikator der Wohlfahrtsmessung gilt, um 40% steigen. Das tut's aber nicht, sondern es wird eigentlich auch in der Ökonomie als legale Schattenwirtschaft attribuiert.
Also ist auch einfach nicht sichtbar. Ne? Es wird nicht gerechnet und es ist nicht sichtbar.
Genau. Und das bedeutet aber, wenn Frauen in ihrem Lebensverlauf diese Arbeit so verlässlich und vielfältig übernehmen, dass sie damit eben auch das Nachsehen haben, nicht nur für einen aktuellen Lebensstandard, sondern auch für die Rente. Das wird ja auch von vielen Altersforschern oder Rentenforschern immer wieder gesagt, dass wir da auf eine neue Altersarmut zusteuern. Und es kann es einfach nicht sein. Und wir haben jetzt zum Glück auch nochmal einen anderen Indikator berechnet. Ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig. Also nicht nur diesen Gender Pay Gap, sondern auch den Gender Care Gap, wo sich zeigt, dass Frauen in Paarbeziehungen fast doppelt so viel an Sorgearbeit jeden Tag leisten wie Männer. Und das heißt eben auch, dann ist diese Zeit da gebunden und und das bedeutet weniger Rentenanteile, auch wenn es ein paar Ausgleichselemente über Kindererziehungszeiten und so weiter gibt. Und im Fall der Scheidung sind sie dann natürlich ganz besonders stark armutsgefährdet.
Warum es diese Verteilung gibt von bezahlt und unbezahlt, wird dadurch nochmal deutlich. Professor Uta Meyer-Gräwe von der Uni Gießen. Am Familienberichten und auch an Gleichstellungsberichten der Bundesregierung war sie beteiligt. Ganz herzlichen Dank. Wickeln, putzen, pflegen, was es uns wert ist, der Tag in HR2 Kultur.
Ja, wir wollen nicht zu viel oder mehr, einfach nur gleich. Man hat immer das Gefühl, dass alle sagen, ja, muss man echt drüber reden, guck mal, ist doch eigentlich alles cool, oder Mädels? Guck mal, ihr habt doch jetzt alle recht, das ist doch cool, ihr dürft wählen, ihr kriegt schon lange nicht mehr aufs Maul, nein, heißt jetzt nein, was ist das für ein Paradise? Also ich meine, ist doch cool. Ja, und immer wenn ich mal Artikel lese über dieses Thema, da geht's da auch nie darum, irgendeine Lösung zu finden, sondern es wird immer klein geredet. So letztens habe ich einen Artikel gelesen, wirklich 4-5 Seiten lang, und da ging's aber nur darum, mir zu erklären, dass es ja gar nicht 20% sind. Ja, der fing dann an, ja, Frauen haben ja eben oft auch schlechter bezahlte Berufe, die sind in der Altenpflege, in der Kinderbetreuung, und dann möchten sie auch noch selber ein Kind haben, und dann wird's kompliziert. Dann sind es berufstätige Mütter, und das ist natürlich schwierig. Da muss man sich auch entscheiden, Karriere oder Kinder, wie kriegt man das unter einen Hut, bla bla, und dann denke ich immer so, ey, berufstätige Mutter, da fängt es schon an, ja? Am Arsch alles ist gerecht. Solange man diesen Begriff so benutzt, berufstätige Mutter, das klingt schon, jetzt kriegst du den Hals nicht voll, oder? Sie will alles. Sie will Kinder und Karriere. Ja, und? Wo ist das Problem? Warum ist es ein Problem, dass ich alles will vom Leben? Ich will alles. Ich bin angetreten für alles. Ich will den ganzen Kuchen. Kinder, Karriere, ich will die ganze, ich will alles haben. Ist es zu viel? Nein.
Caroline Kebutus will alles. Schwieriger als war der Tag. Frauen leisten weltweit mehr unbezahlte Arbeit. Das stellt nicht nur Oxfam in einer neuen Studie fest. Die Familienarbeit leisten auch hierzulande zum überwiegenden Teil Frauen. Auch wenn die Beschäftigungsquote von Frauen in Paarbeziehungen seit 1992 um fast 20% auf 80% gestiegen ist, ist laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, die Beteiligung an der Hausarbeit bei den Männern nahezu gleich niedrig geblieben. Gender Care Gap, davon haben wir eben schon gesprochen. Und mehr unbezahlte Arbeit bedeutet weniger Rente. Besonders drastisch bekommen das Alleinerziehende zu spüren, zum großen Teil auch hier Frauen. Wie das jenseits der Statistik im richtigen Leben aussehen kann, hat Jens Wellhöhner gesehen, als er Erika S. besucht hat.
Erika S. schämt sich. Ihren wahren Namen will sie deswegen nicht im Radio verraten. Die 69-Jährige lebt in einer 2,5-Zimmer-Wohnung in Kassel. Was für andere selbstverständlich ist, ist für sie unbezahlbarer Luxus. Möbel zum Beispiel.
Das glaubt mir niemand. Ich habe kein Bett. Ich schlafe auf einer dreiteiligen Matratze. Da sind Umzugskartons drunter. Keine Möbel in dem Sinne. Kein Schrank, mich kann niemand besuchen. Ich bekomme 627 Euro Rente und dann bekomme ich natürlich diese Grundsicherung vom Rathaus. Das sind 230 Euro ungefähr. Und wo ich davon für irgendwas ansparen soll, das kann gar nicht sein.
Von 850 Euro muss sie ihre Miete bezahlen, ihre Krankenversicherung, Kleidung, Nahrung, einfach alles. Zum Möbel kaufen reicht es nicht, sagt sie. Und was noch schlimmer ist?
Mein Kühlschrank ist seit 2016 kaputt. Mein Fernseher seit 2015, meine Waschmaschine seit 2010.
Erika S. war alleinerziehende Mutter. Ein Vollzeitjob, für sie Illusion. Dann wurde sie auch noch chronisch krank.
Das ist so ein Teufelskreis. Armut macht krank und Krankheit macht arm.
Jetzt steht Erika S. alleine, ohne Freunde und ohne Verwandte. Alleine kommt sie aber aus diesem Teufelskreis nicht heraus. Und so wie ihr geht es leider vielen. Alleine in Kassel sind über 3000 Menschen von Altersarmut betroffen, sagt das Sozialamt. In den letzten 5 Jahren stieg die Zahl um 15%. Erika S. hat als Alleinerziehende nicht durchgängig arbeiten und Rentenbeiträge zahlen können. Deshalb wurde sie zum Sozialfall. Wie viele andere auch.
Und ich möchte eigentlich so gar nicht alt werden, obwohl ich es schon bin eigentlich. 69 ist nicht uralt, aber ist auf keinen Fall jung.
Jens Wellhöhner über das Leben in Armut. Diese Frau hat als alleinerziehende Mutter unzählige Stunden unbezahlte Sorgearbeit geleistet, auch Care genannt, was sich nicht ausreichend in der Altersversorgung niederschlägt. Dr. Ina Praetorius, Theologin und Gründerin des Schweizer Vereins Wirtschaft ist Care, der sich für eine andere Bewertung von Care einsetzt. Guten Tag.
Guten Tag.
Was würde denn Frauen wie Erika S. helfen?
Ja, wenn wir die Ökonomie anders definieren würden, wenn wir diese ganze Arbeit einbeziehen würden, wenn die ganz selbstverständlich Rentenansprüche wie die Erwerbsarbeit auch nach sich ziehen würde, dann wäre das Problem gelöst. Wir haben aber, also wie diese Oxfam-Studie zeigt, wir haben einen riesen Unterschied zwischen den Megareichen und zwischen den ganz Armen und wie jetzt diese Studie gezeigt hat, der wächst.
Aber wenn Sie sagen, man müsste das in, wirtschaftlich ganz anders sehen, heißt das, man müsste diese unbezahlte Arbeit berechnen? Und wenn ja, wie?
Das wird ja schon berechnet. Also es hat ja Frau Meyer-Gräbe vorher gesagt, es gibt die statistischen Erfassungen. Also hier bei uns in der Schweiz ist es jetzt mehr als 20 Jahre, haben wir diese Erfassung. Das Problem ist, dass die in der Öffentlichkeit wenig bekannt ist und dass auch nicht so ein großes Interesse daran besteht, dass man diese Zahlen wirklich zur Kenntnis nimmt, zum Beispiel in den Medien, weil es sind natürlich immense Beträge, die da, das kommt ja in der Oxfam-Studie auch, da geht es in die Milliarden, in die Billionen weltweit. Und die Ökonomen erschrecken meistens. Zunächst mal wollen sie es nicht so zur Kenntnis nehmen. Und wenn man dann sagt, ja, aber wir haben die Zahlen seit 20 Jahren, dann ist oft das große Erschrecken und dann auch so ein bisschen das Wegschauen, beziehungsweise dann oft auch das Argument, also das kann man ja gar nicht lösen, also lassen wir es doch lieber beim Alten. Und die Frauen, die machen das ja auch so gerne. Man findet dann auch immer Frauen, die sagen, ja, ich mache das doch so gerne und ich will doch da kein Geld dafür. Und dann wird das immer wieder unter den Tisch gewischt. Ich finde es gut, jetzt in letzter Zeit kommt es ein bisschen mehr an die Oberfläche.
Aber man hat sich daran gewöhnt, dass es so ist. Das ist sicher aus Sicht der Wirtschaft auch ganz bequem. Aber ich würde Sie auch gerne als Theologin noch mal fragen, Frau Praetorius, ist es nicht einfach auch ein Wert an sich, eben zum Beispiel sich persönlich zu entscheiden, sich um Kinder oder Angehörige zu kümmern und für andere da zu sein und das auch, sag mal, als Gegenleistung in Anführungsstrichen zu nehmen, was man dann zurückbekommt. Das ist zwar kein Geld, aber das kann ja auch eine Form von Wertschätzung sein.
Ja, in privilegierten Situationen kann das funktionieren. Und andererseits ist es ja auch so, dass wir auch bei der Erwerbsarbeit eigentlich davon ausgehen, dass es normalerweise so ist, dass die Menschen die Arbeit gerne machen. Also denken Sie an Lehrerinnen, an Ärzte, an Professorinnen, Wissenschaftler. Die machen ja ihre Arbeit normalerweise hoffentlich auch gerne. Und trotzdem kommt man da eigentlich nicht auf die Idee zu sagen, ja, wenn sie es gerne machen, dann sollen sie es doch gratis machen. Das heißt, wir haben da eine Differenz, dass wir bei den Frauen, also bei den Müttern zum Beispiel, davon ausgehen, die machen es gerne, also brauchen sie kein Geld. Und bei den Erwerbstätigkeiten, die auch gerne gemacht werden, da ist selbstverständlich klar, von Liebe allein kann man nicht leben. Und das haben wir ja gerade an diesem Beispiel gerade gesehen, dass wenn wir nach diesem Prinzip verfahren würden, jetzt im Fall dieser Arbeit, dann landen wir in der Armut. Und das kann ja eigentlich niemand wollen.
Aller spätestens dann im Alter. Jetzt ist in Davos ja im Moment im Weltwirtschaftsforum gerade das Thema Ökologie zumindest mal in den Diskussionen angekommen. Klimaschutz, und da steht gleichzeitig auf den Bannern, wir müssen wegkommen von einer Wachstumsgesellschaft, von einer Gewinnorientierung, wo wir alles immer nur in Euro und Cent berechnen. Auch da nochmal die Nachfrage, wie passt das dann dazu zu sagen, wir müssen aber auch diesen Bereich der Care-Arbeit berechnen?
Also bei der Berechnung geht es ja zunächst mal einfach um die Statistik. Da geht es ja nicht darum, dass man das tatsächlich in heller und Pfennig auszahlt, sondern es geht erstmal um die Wahrnehmung, dass es überhaupt diese Arbeit gibt. Und das ist schon mal ganz wichtig, dass man sich darüber klar ist. Das hat Frau Meyer-Graebe vorhin auch schon gesagt. Und wie man das Problem dann löst, da gibt es tatsächlich verschiedene Optionen. Also man könnte zum Beispiel die Erwerbsarbeitszeit für alle verkürzen, dann hätten alle mehr Zeit für diese Art von Arbeit aus Liebe, wie man das möglicherweise nennen könnte. Wir haben das Modell des Grundeinkommens, wir haben das Modell einer reichen Besteuerung, überhaupt das Steuersystem zu ändern. Wir haben jetzt auch das Modell entwickelt von einer Care-Abgabe, so wie wir jetzt zum Beispiel in der Ökologie die CO2-Abgabe haben, dass wir also einfach zur Kenntnis nehmen, da gibt es ein Problem, da gibt es ganz viel Arbeit, die nicht honoriert wird. Und wenn sie nicht honoriert wird, dann führt sie in die Armut. Das kann niemand wollen, also müssen wir das lösen. Dann gibt es natürlich den großen Bereich der Investitionen in Infrastruktur, also außerhäusliche Kinderbetreuung, aber auch Verbilligung zum Beispiel von Mobilität, öffentliche Orte, wo man sich treffen kann, wo die Frauen oder auch die Männer sich gegenseitig helfen können. Es geht auch um Nachbarschaftshilfe, es geht um Commoning. Es gibt also ein ganzes Paket von Maßnahmen, das man da ergreifen könnte. Aber man muss es dann auch machen. Und dafür brauchen wir das Bewusstsein, dass diese Arbeit überhaupt da ist.
Glauben Sie, global. Wenn Sie mit Ihrem Verein Wirtschaft ist Care ja sich auch als Teil einer weltweiten Bewegung verstehen und sagen, wir müssen Wirtschaft anders denken, glauben Sie, dass die Eliten beim Weltwirtschaftsforum in diese Richtung aktiv werden könnten? Und wenn ja, was erhoffen Sie sich von ihnen?
Ja, ich bin da längerfristig dran. Ich war selber schon in Davos als Beobachterin und habe das auch dem Herrn Klaus Schwab schon selber persönlich mehrfach geschrieben.
Der Gründer des Weltwirtschaftsforums.
Genau, der Klaus Schwab. Dass es eigentlich an der Zeit wäre, dass die Leute in Davos sich mal wieder über die Grundbedeutung der Ökonomie Gedanken machen. Ökonomie heißt ja nicht, da geht es nicht um Geld von der Grundbedeutung her, sondern Oikos heißt eigentlich Haushalt. Und die Nomia, das ist die Lehre. Also es geht um die Lehre vom guten Haushalten. Und wenn man das jetzt auf die Weltwirtschaft überträgt, dann bedeutet das, unsere Welt ist ein gemeinsamer Haushalt und für den müssen wir sorgen. Und dann haben wir eigentlich, also wenn wir von dieser Grundbedeutung ausgehen, und das tun wir in unserem Verein, dann haben wir Care in der Mitte der Ökonomie. Dann ist das nicht mehr so ein vernachlässigter Sektor, der sozusagen bittstellern muss, dass er jetzt mal in die heiligen Hallen der Ökonomie aufgenommen wird, sondern dann haben wir einen Begriff, wo die Care-Arbeit, also diese schlecht bezahlte Arbeit, in der Mitte steht. Und das passt auch zur Definition der Ökonomie, dass es nämlich um die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse geht. Da könnte ich dem Herrn Schwab mal die Frage stellen, ja, was befriedigt denn Bedürfnisse? Ist das die Care-Arbeit oder ist das die Waffenindustrie? Die Waffenindustrie, die zählt ganz selbstverständlich zur Ökonomie, zur Mainstream-Ökonomie, aber die unbezahlten Arbeiten sind ausgeschlossen und das ist absurd.
Ökonomie muss neu gedacht werden. Wirtschaft ist ja Care. Ökonomie im Sinne von nachhaltigem Haushalten stellt Care in den Mittelpunkt, sagt Ina Pretorius, Theologin und Gründerin des Schweizer Vereins Wirtschaft ist Care. Dankeschön. Wickeln, putzen, pflegen. Was es uns wert ist, der Tag in HR2 Kultur.
Anja Schulz ist eine der wenigen Frauen in deutschen Chefetagen. Leider interessiert es keinen, am allerwenigsten ihre männlichen Kollegen.
Wenn Sie mal schauen möchten, möchte jemand schauen?
Sicher. In den Augen des Vorstands hat Anja gewisse Qualitäten, aber keine, für die man hätte studieren müssen. Es ist, wie es ist. Am Ende des Tages bleiben für Anja Schulz, trotz ihres gehobenen Postens, dann doch immer wieder nur die Arbeiten einer Frau.
Ja, ich habe studiert. Ich bin seit 7 Jahren in diesem Unternehmen. Ich bin die jüngste Leiterin des Bereichs Sales Department und Commercial Development. Und ich bin immer noch in diesem Unternehmen unter Wert bezahlt. Es gibt eine Sache, die mir eindeutig fehlt gegenüber meinen männlichen Kollegen.
Für eine Frau in Ihrer Position würde ich eins dieser Modelle empfehlen.
Haben Sie den vielleicht auch in lila? Sonst muss ich mir extra eine neue Handtasche kaufen.
Natürlich.
Ja. Der ist es, das klassische Modell.
Gut.
Ja, super, den nehme ich. Ja, erst habe ich selber gar nicht so richtig daran geglaubt, aber jetzt muss ich sagen, schon nach dem ersten Tag Mitglied hatte ich ein ganz anderes Auftreten.
Anja Schulz wird nun alleine durch kleine, unbewusste Gesten doch noch zu einem respektierten Mitglied der Gesellschaft.
Super Präsentation, Leute.
Dank der Penisprothese muss Anja Schulz nun bei der Arbeit wirklich keine Situation mehr scheuen. Sie ist angekommen in der Welt der Einflussreichen und Mächtigen. Vor allem ist sie endlich mit den Männern auf einem Level. Auch intellektuell.
Anja Schulz alias Caroline Kebekus kämpft mit besonderen Mitteln um Gleichberechtigung. H2 der Tag. Man kann die unbezahlte Arbeit nicht unabhängig von der bezahlten Arbeit diskutieren. So viel ist bis hierhin schon deutlich geworden. Es geht um das Verständnis von Ökonomie. Die bezahlte Pflege- und Fürsorgearbeit hängt damit zusammen, ebenso zum Beispiel der steuerliche Umgang mit bezahlter Arbeit, Stichwort Ehegattensplitting. Das aktuell gültige Modell entstammt dem Jahre 1958 und begünstigt bis heute am stärksten die kinderlose Alleinverdiener-Ehe. Am schlechtesten gestellt sind Alleinerziehende. Da auch die Politik gemerkt hat, dass sich seit 1958, also seit über 60 Jahren, etwas an den Lebensbedingungen und Lebensformen von Paaren mit und ohne Kinder geändert hat, steht das Ehegattensplitting in den letzten Jahrzehnten ständig im Fokus von Reformbemühungen, bislang aber ohne Ergebnis, wie Lisa Muckelberg nachzeichnet.
Seit über 60 Jahren haben wir in Deutschland eine Regel im Steuersystem, an der alle Fraktionen etwas zu kritisieren haben und an der sich trotzdem nichts ändert. Das Ehegattensplitting. Das bedeutet steuerliche Vorteile für verheiratete Paare, vor allem wenn ein Ehepartner mehr verdient als der andere. Das Gesetz ist von 1958 und manifestiert das damalige Frauenbild. Konrad Adenauer, damals Bundeskanzler.
Wir fördern und unterstützen deshalb konsequent alle Bestrebungen, die geeignet sind, die Frau und Mutter ihrer höchsten und schönsten Aufgabe zu erhalten.
Ein Gesetz ganz nach dem Geschmack der 50er Jahre. Der Mann ernährt die Familie, die Frau bleibt daheim am Herd. Diese klassische Rollenverteilung wird bis heute belohnt, sagen Kritiker. Ein Beispiel. Ein Ehepartner, meist der Mann, verdient 5.000 Euro im Monat, seine Partnerin nur 1.000 Euro. Beim Ehegattensplitting werden beide Einkommen zusammengetan, durch zwei geteilt und dann erst besteuert. Sprich, beide haben nun ein Einkommen von 3.000 Euro zu versteuern. So sparen sie mit Freibeiträgen und niedrigerem Steuersatz viel Geld. Experten sagen, so fehle Frauen der Anreiz, nach der Geburt eines Kindes wieder in Vollzeit zu arbeiten, und sie blieben häufig in Teilzeitmodellen. Das rächt sich auf lange Sicht jedoch. Im Falle einer Scheidung steht die Frau schlechter da. Wenn sie in Rente kommt, erst recht. Dass sich etwas ändern müsste, scheint offensichtlich, und das schon seit langem. 1982, also vor 38 Jahren, versprach Helmut Kohl in seiner ersten Regierungserklärung als Bundeskanzler Abhilfe. Aus dem Ehegattensplitting sollte ein Familiensplitting werden. Das Einkommen soll durch die Anzahl der Familienmitglieder geteilt werden, also je mehr Kinder, desto weniger Steuern. Doch umgesetzt hat Kohl sein Versprechen nie. Für die Abschaffung oder Reform des Ehegattensplittings gab es seitdem immer wieder Anläufe. Interessant dabei, fast alle Parteien wollen das Gesetz ändern, entweder ganz abschaffen oder in ein Familiensplitting erweitern. Nur nicht die CSU. 2006 stellt Markus Söder, damals Generalsekretär der CSU, klar:
Wir haben grundsätzliche Bedenken gegen jede Änderung beim Ehegattensplitting, denn die Ehe steht unter besonderem Schutz des Staates. Wir wollen die Ehe nicht relativieren. Deswegen sind alle weitergehenden Pläne, etwas zu ändern, aus unserer Sicht abzulehnen.
Auch deswegen sorgt Ursula von der Leyen, damals Familienministerin, vor der Bundestagswahl 2009 für Aufregung mit ihrem Wahlversprechen für CDU und CSU.
Die Union wird in den Wahlkampf ziehen mit der Forderung, das Ehegattensplitting durch eine starke Kinderkomponente im Sinne eines Familiensplittings zu ergänzen. Und das wird auch ganz klar unsere Grundhaltung sein.
So klar ist es dann nicht mehr, als die schwarz-gelbe Regierung steht. Es passiert nichts. Und so geht es weiter. Auch vor den Bundestagswahlen 2013 und 2017 ist eine Umwandlung des Ehegattensplittings in ein Familiensplitting wieder Thema. Kurz danach keine Rede mehr davon. Bis heute hat sich an dem 62 Jahre alten Gesetz nichts geändert. Im Februar 2019 antwortete die Bundesregierung auf eine FDP-Anfrage, ob eine Reform des Ehegattensplittings geplant sei. Nein. Vielleicht warten wir also noch ein Jahr auf die nächste Bundestagswahl. Da dürfte es nach dem bekannten Muster ja wieder kurz wichtig werden.
Lisa Muckelberg über die unendliche Geschichte des Ehegattensplittings. Noch immer funktioniert das Modell von 1958. Es entstammt also einer Zeit vor 60 Jahren oder vor über 60 Jahren, als es den Erfindern vor allem darum ging, die Ehe zu fördern. Und es war gekoppelt an die damalige Vorstellung des Familienlebens. Mann arbeitet, Frau ist zu Hause. Also Mann geht der Erwerbsarbeit nach, muss man korrekterweise sagen. Eine Familie in einer deutschen Großstadt kommt heute als Einverdiener-Ehe gar nicht mehr klar. Dr. Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Tag.
Guten Tag.
Warum sind denn eigentlich alle bisherigen Reformbemühungen zum Ehegattensplitting gescheitert?
Ja, zu der Frage habe ich eher nur eine Vermutung als eine ganz klar wissenschaftlich erwiesene Antwort. Meine Vermutung ist, dass jedes Mal, wenn ein Vorschlag zur Reform des Ehegattensplitting kam, das ja oft auch teilweise von Wählerinnen und Wählern als versteckte Steuererhöhung wahrgenommen wurde. Ich habe auch die Vermutung, dass die tatsächlichen Splitting-Vorteile in der Bevölkerung deutlich überschätzt werden. Ich habe so das Gefühl, viele denken, dass das Ehegattensplitting bedeutet, dass man steuerliche Vorteile hat, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass man verheiratet ist. Und viele schätzen die auch höher ein, als sie tatsächlich sind. Und deswegen war in der Vergangenheit zu beobachten, dass die Parteien, die das im Wahlkampf, beispielsweise bei den Grünen, war das mal sehr gut zu beobachten, das ist schon eine Weile her, aber als sie das einmal im Bundestagswahlkampf sehr prominent vorgeschlagen haben, wurden die dann eher abgestraft.
Also das ist die Vorstellung, einfach ein Familiensplitting daraus zu machen. Aber so wie es Ehegattensplitting jetzt strukturiert ist, profitiert eben wieder eine Konstellation, wo eigentlich ein Partner, meistens ist es die Partnerin, in der Rolle derer ist, die unbezahlte Arbeit macht. Welche Faktoren haben wir denn noch, die unbezahlte Arbeit begünstigen und auch begünstigen, dass die Frauen in diese Falle tappen?
Genau, also das Ehegattensplitting ist nicht die einzige Institution in Deutschland, die diese ungleiche Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit begünstigt oder finanziell attraktiv macht, sondern das Ehegattensplitting wirkt so, wie es wirkt, insbesondere in Kombination mit der beitragsfreien Mitversicherung für Ehepartner in der gesetzlichen Krankenversicherung und auch mit der Minijobs-Regelung, die ja besagt, dass eben für monatliche Einkommen bis 450 Euro auf Minijob-Basis eben keine Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer anfallen und auch eben noch keine Einkommensteuer. Und diese drei Institutionen zusammen führen eben in vielen Konstellationen für viele Ehepaare dazu, dass eben die Erwerbsbeteiligung für den Zweitverdiener, das ist ja sehr häufig die Frau, über der Minijobgrenze sehr unattraktiv ist.
Jetzt gibt es andere Punkte, die auch diskutiert werden, die man auch gerne beheben will, die ansonsten auch unbezahlte Arbeit begünstigen, zum Beispiel Thema Infrastruktur, Kinderbetreuung. Gibt es nicht genug Angebote? Muss jemand zu Hause bleiben? Dieser jemand ist dann häufig wieder aus anderen Gründen auch die Frau. Wenn jetzt da so ein Druck entsteht oder auch gesagt wird, wir wollen die Ganztagsbetreuung ausbauen, bis 2025 sogar einen Rechtsanspruch auch festlegen, dann heißt das ja, man verlegt eigentlich wiederum alles raus aus dem Familienhaushalt. Und da höre ich schon die Stimmen, die wieder sagen, da kommt ein Druck auf Mütter und Väter und die Wahlfreiheit ist in Gefahr. Kann ich mir nicht selber aussuchen, wie ich es haben will?
Klar, Wahlfreiheit ist auf jeden Fall immer eine schöne Losung, aber die haben wir ja vielerorts auch gar nicht, weil vielerorts ja noch gar nicht die Infrastruktur bereitsteht, dass man die überhaupt auswählen könnte. Insofern denke ich, der weitere Ausbau, übrigens nicht nur der quantitative Ausbau, sondern ganz wichtig ja auch der qualitative Ausbau der Betreuungseinrichtungen, sowohl für Kinder vor dem Schulalter, aber auch für Kinder im Grundschulalter, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Aber es kann nicht die einzige Lösung sein, denn Kinder müssen irgendwann auch aus der Kita oder aus dem Hort abgeholt werden. In vielen Familien ist es auch wirklich nicht gewünscht, dass die da bis 18 Uhr sind, sondern eben nicht ganz so lange. Das heißt, irgendjemand muss die abholen und Kinder sind auch mal krank und irgendjemand muss dann zu Hause bleiben und auf sie aufpassen. Und solange dieser irgendjemand immer die Mutter ist, haben wir nicht sehr viel gewonnen.
Es gibt also ganz klar Strukturen aus der Welt der Erwerbsarbeit, die die ungerechte Verteilung von unbezahlter Arbeit begünstigen, Frau Wrohlich, so wie Sie das beschreiben. Dazu zählt aber auch noch der berühmte Gender Pay Gap. Also seit vielen Jahren gibt es einen Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern, dokumentiert von 21% in Deutschland, an dem sich wenig ändert. Und damit sind wir in Europa ziemlich weit vorn im negativen Sinne. Immer noch sind Frauen in Spitzenposten, also den Top-Management-Positionen, Mangelware. Auch das begünstigt ja an der Stelle, wo man sich fragt, wer kümmert sich jetzt mehr um Kinder und Haushalt, wieder, dass die Frauen diese Art von Arbeit übernehmen, oder?
Ja, ganz genau. Also in dem Bereich, den Sie ansprechen, Gender Pay Gap, dann der geringe Frauenanteil in hohen Führungspositionen und eben die ungleiche Aufteilung der Sorgearbeit. Diese drei Faktoren, da kann man wirklich sagen, alles hängt mit allem zusammen. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal den Gender Pay Gap hernimmt. Da, wo die Löhne, die durchschnittlichen Stundenlöhne von Männern und Frauen beginnen, sehr stark auseinanderzugehen, ist ungefähr mit Beginn der 30er Jahre. Und das ist ja auch genau der Zeitpunkt, wo im Durchschnitt jetzt heutzutage das erste Kind geboren wird. Wo eben die allermeiste Sorgearbeit für die meisten Paare anfällt, nämlich wenn die Kinder klein sind. Mhm. Und allein da sieht man schon, wie stark das zusammenhängt.
Das heißt, an der Stelle könnte auch der Hebel ansetzen. Sie haben auf Vorschlag der Friedrich-Ebert-Stiftung ein Familienarbeitszeitmodell durchgerechnet. Wie könnte das denn aussehen, damit genau dieser Teufelskreis durchbrochen wird?
Ja, genau. Dieses Modell der Familienarbeitszeit setzt eben genau da an und sagt, die ungleiche Aufteilung der Sorgearbeit ist mit einer der Ursachen für viele Ungleichheiten am Arbeitsmarkt, die wir beobachten. Und deswegen sollte der Staat hier finanzielle Anreize setzen, dass die Sorgearbeit gleichmäßiger aufgeteilt wird. Die Sorge und die Erwerbsarbeit wohlgemerkt gleichmäßiger zwischen Müttern und Vätern aufgeteilt wird. Und deswegen sieht das Modell vor, dass beispielsweise für Familien mit Kindern im zweiten, dritten, vierten Lebensjahr, also praktisch nach der Elternzeit, dass da Familien eine finanzielle Leistung gezahlt wird, wenn beide Elternteile einer vollzeitnahen Erwerbstätigkeit, also so war es bei 28 bis 32 Stunden in etwa, nachgehen. Dann und nur dann, wenn beide das machen. Das war so ein bisschen die Idee, staatlicherseits finanzielle Anreize zu setzen für so eine gleichere Aufteilung der Sorgearbeit.
Die Strukturen begünstigen die unbezahlte Arbeit und auch die Tatsache, dass Frauen sie übernehmen, über Ehegattensplitting, Ausweitung der Partnermonate oder über Familienarbeitszeitmodelle, könnte man aber auch über Strukturen etwas in die andere Richtung bewegen, sagt Dr. Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Besten Dank. Wickeln, putzen, pflegen, was es uns wert ist, der Tag in HR2 Kultur.
Naja, auf jeden Fall ist es ganz schön Stress mit dem Kleinen. Ich habe das Gefühl, mein Leben hat sich total verändert. Echt. Und was ist mit Frank? Ja, der muss auch so viel arbeiten. Da hat schon der Hauptteil an mir hängen. Könnt ihr mal ganz kurz auf ihn aufpassen, weil ich muss mal auf Toilette.
Okay. Ach, ist schon blöd, wenn man sein Kind als Vater nicht zu Gesicht bekommt.
Naja, dann und wann wird er ihn wohl schon sehen?
Ja, das ist doch nichts. Also wenn wir mal Kinder haben, dann will ich mich schon kümmern.
Ach, und wie stellst du dir das vor?
Naja, ich würde zum Beispiel freiwillig in Elternzeit gehen, freue ich mich schon drauf. Oder ich könnte mir auch vorstellen, Teilzeit zu arbeiten.
Teilzeit? Du?
Ja, oder ich höre für eine Weile ganz auf und kümmere mich nur noch um Haushalt und Kind. Und du kannst weiter in deiner Kanzlei bleiben.
Das ist ja interessant, wie du dir das alles so vorstellst.
Ja, wieso?
Wieso? Weil ich hier ganz nebenbei erfahre, dass du heimlich planst, eine ruhige Kugel zu schieben. Teilzeit oder gar nicht arbeiten. Ich glaube, es hackt.
Ja, aber Kind und Haushalt sind doch auch Arbeit.
Kind und Haushalt sind doch auch Arbeit. Was soll denn dieses blöde Emanzengelaber? Meinst du, ich habe Lust, mir jeden Tag dieses Mandantengeheule anzuhören? Überstunden, Chef in den Arsch kriechen, Kollegen mobben, während du zu Hause schön Dudu-Dada spielst mit dem
Bier. Ja, aber wir haben...
Außerdem verdienst du als Mann mehr. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich auf meinen Lebensstandard verzichten möchte, nur damit du deine weiche, weibliche Seite ausleben kannst.
Ich hab ja keine Ahnung, dass du...
Ja, jetzt weißt du's.
Anke Engelke. Schon gut, wenn man, bevor man gemeinsam Kinder plant, darüber redet, wie sich die Elternteile die zukünftige Arbeitsteilung vorstellen. HR2 der Tag. Meine Kollegin Hadija Haruna hat das, naja, nicht ganz so, aber etwas ernsthafter mit ihrem Mann gemacht, als die Familiengründung anstand, um eine gerechte Lösung zu finden. Wie verteilen wir bezahlte und unbezahlte, also Erwerbs- und Sorgearbeit, und wie das Geld, das reinkommt?
Wir bekommen ein Kind. Damit hat sich im Leben meines Mannes und mir so einiges verändert. Lange noch, bevor unser Sohn wirklich da war. Fragen über Fragen. Wer geht wie lange in Elternzeit? Wie gehen wir zurück in unsere Jobs? Wer holt das Kind von der Kita ab? Und überhaupt, wie wird das mit der Rente, wenn einer weniger arbeitet und damit weniger verdient als vorher? Ich wollte niemals von einem Mann abhängig sein. Auch wenn es mein Ehemann ist. Aber es geht so schnell, wenn man sich keine Gedanken macht, keine gemeinsamen Entscheidungen fällt. So wie es Stefanie Lohaus und Tobias Scholz getan haben. Die beiden haben nach der Geburt ihres Kindes entschieden, Job, Haushalt und Betreuung 50-50 aufzuteilen. Ein Experiment, über das sie ein Buch geschrieben haben. Papa kann auch stillen, wie Paare, Kind, Job und Abwasch unter einen Hut bekommen. Mein Mann und ich haben es uns in der Elternzeit vorgelesen. Ich als Steffi, er als Tobias. Haben einen Plan für unser Leben mit Kind nach der Elternzeit am Reißbrett entworfen und uns die Kontoführung bei Stefanie und Tobias abgeguckt. Drei Konten hatten wir schon vorher. Ein gemeinsames und eines jeder für sich. Dazu kam ein ausgeklügeltes System, als wir beide wieder arbeiten gingen. Mein Mann erst zu 100%, dann zu 90%, ich zu 70%. Seitdem fließen unsere beiden Gehälter auf unser gemeinsames Konto. Von dem gehen alle Fix- und Familienkosten ab. Und jeden Monat gibt es von dort die Ausschüttung einer festen Summe auf unsere beiden Privatkonten. Unser Taschengeld quasi, zur freien Verfügung, zum Sparen für uns selbst. Das erhält uns Freiheiten und es ist egal, wer mehr verdient. Lohnarbeit, Fürsorge und Hausarbeit stellen wir damit auf gleiche Höhe. Und weil ich weniger arbeite als mein Mann und damit weniger in die Rentenkasse einzahle, gleichen wir das durch eine extra Rentenversicherung für mich aus. Die Kosten tragen wir zusammen, vom gemeinsamen Konto. Ob wir damit am Ende zu 100% bei 50-50 rauskommen, weiß ich nicht. Aber darum geht es auch nicht alleine. Vor allem geht es um ein Gefühl, ein gemeinsames Verständnis, dass wir uns beide dafür entschieden haben, Hausarbeit und Kinderbetreuung nicht zur unbezahlten Arbeit werden zu lassen und diese Fürsorgearbeit einen Wert bekommt.
So hat meine Kollegin Hatice Haruna mit Partner und Kind eine Lösung gefunden, unbezahlte Arbeit bezahlt zu machen, sichtbar und gerecht. Die Idee dazu kam aus dem Buch Papa kann auch stillen von Stefanie Lohaus und Tobias Scholz, erschienen bei Goldmann. Guten Tag, Frau Lohaus.
Guten Tag.
Sie haben selbst bei der Familiengründung nach einem passenden Modell gesucht, wie gehört, und sich entschlossen, Erwerbs- und Familienarbeit zu gleichen Teilen zu übernehmen. Ging das denn friedlich und einvernehmlich oder bedeutet das einfach auch Auseinandersetzung?
Das bedeutet in jedem Fall Auseinandersetzung. Wie sehr das dann auch eben Streit bedeutet, ist, denke ich, nochmal was anderes. Aber man muss sich erstmal vorher auseinandersetzen, überhaupt mit der Tatsache, was es bedeutet. Ich habe den Eindruck, viele Paare, die stolpern eher so in dieses Familien-Kinder-Thema hinein und denken sich vorher, naja, wir machen das irgendwie gleichberechtigt. Und wenn man sich eben nicht damit auseinandersetzt, was alles damit verbunden ist und wie viel Arbeit eben Kinder- und Care-Arbeit dann eben da auch entsteht, desto mehr führt das dann auch zu Unzufriedenheit. Und das wollten wir vermeiden.
Wie kam denn die Entscheidung und auch dieses öffentliche Umgehen damit in Ihrem Umfeld an?
Eigentlich ziemlich gut. Ich habe tatsächlich ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass vor allem jetzt im Arbeitskontext zum Beispiel Kolleginnen meinten, ja, ach, du willst ja dann gar nicht mehr zurückkommen, warte mal ab, wenn du erstmal Mutter kommst und bist und die Hormone kommen, dann möchtest du doch eben eher in einer traditionellen Familie leben. Aber das war die Ausnahme. Also die meisten haben das doch interessant gefunden oder unterstützt. Kritik gab es da wenig.
Und auch selbst gelebt oder gab es auch welche, wo sie dann so beobachten konnten, dass vielleicht doch eine Absicht da war, aber man dann doch irgendwie wieder in das andere Modell gestolpert ist?
Das beobachte ich auf jeden Fall massiv. Auch in meinem Umfeld jetzt hier in Berlin, wo ganz viele Menschen an Gleichberechtigung und Gleichstellung glauben und das auch als Wert hochhalten, passiert eben genau diese Falle, dass quasi dass die traditionellen Denkmuster, die dann doch irgendwie noch in den Köpfen verhaftet bleiben, gepaart mit eben der Problematik, dass oft die Männer in den höher bezahlten Berufen arbeiten, dann wieder zu der traditionellen, mehr oder weniger traditionellen Verteilung führen, also diesem sogenannten Zuverdienermodell, ne? Also Frau arbeitet Teilzeit, Mann arbeitet Vollzeit, das beobachte ich schon sehr stark.
Und das hat mit Strukturen zu tun, darüber haben wir in der Sendung schon gesprochen. Sie sind ja, Frau Lohaus, nicht nur Buchautorin, sondern auch Herausgeberin des feministischen Popkulturmagazins Missy und Kommunikationschefin des Non-Profit-Beratungsunternehmens EAF, die Vielfalt in Führung etablieren hilft. Wir haben gehört, es sind eben auch Strukturen, die unbezahlte Arbeit möglich machen und auch für Frauen oft als Lösung scheinen. Wenn Sie jetzt mit Vielfalt in Führung zu tun haben in Ihrem Job, ist dafür vielleicht jetzt sogar eine gute Zeit, da der Fachkräftemangel viele Branchen erreicht, eine echte Vereinbarkeit von Familien und Führung und Karrierearbeit hinzukriegen?
Das ist auf jeden Fall ein Argument, das immer wieder kommt, dass da auch ein gewisser Druck entsteht. Man kann das auch beobachten, dass natürlich genau, das macht einfach keinen Sinn mehr, dass wir uns so organisieren, vor allem, weil ja Frauen auch genauso gut ausgebildet sind wie Männer heutzutage. Und natürlich ist das auch ein Anlass für Unternehmen, sich zu beschäftigen, zum Beispiel eben, indem sie so etwas anbieten wie flexible Arbeitszeiten auch in Führung oder sogenanntes Jobsharing, ne? Also dass Führung eben nicht mehr nur von Personen ausgeübt werden kann, die quasi kein Privatleben haben. Also diese Idee, dass Menschen, auch wenn sie Verantwortung haben, nicht mit dem Unternehmen verheiratet sind, sondern auch eine Familie haben, um die sie sich auch kümmern wollen, die dringt doch immer mehr in die Köpfe der Menschen hinein. Aber es geht alles viel langsamer, als ich so oft hoffen würde.
Also dass Care-Arbeit wieder Platz hat immerhin und Karriere trotzdem möglich ist, was ja noch nicht heißt, dass die Care- oder Sorgearbeit auch wirklich immer gleich gut geschätzt wird. Das werden wir gleich nochmal vertiefen. Stefanie Lohaus, bis hierhin vielen Dank. Wir sprechen gleich noch einmal. Unbezahlte Familienarbeit innerhalb einer Partnerschaft individuell zu verteilen und Monitor auszugleichen, das ist eine feine Sache, über was wir jetzt da gesprochen haben. Aber das ist natürlich vor allem Privilegierten vorbehalten. Eltern mit höheren Einkommen können sich dann auch eher leisten, mit der Care-Arbeit, der Sorgearbeit andere zu beschäftigen. Im Falle der Kinderbetreuung bedeutet das, die Frauen können dann früher wieder arbeiten gehen, was die gesellschaftliche soziale Ungleichheit wiederum verstärkt. Besonders für die Versorgung pflegebedürftiger Angehörige werden dann gerne Arbeitskräfte aus anderen Ländern angeheuert. Aus unbezahlter Arbeit wird schlecht bezahlte. Und was das in Gang setzt, das sind transnationale Versorgungsketten, über die Juli Rutsch berichtet.
Anna Wiatr könnte man als Polens Top-Expertin zum Thema Altenpflege bezeichnen. Sie hat darüber ein Buch mit einem etwas ironischen Ton geschrieben, Betreuerinki. Doch ist es ein Thema, das die Soziologin auch wissenschaftlich behandelt. Und sie weiß, wovon sie spricht. Denn sie selbst hat als Polin alte Menschen in Deutschland betreut.
Nach einigen instabilen Arbeitsverhältnissen in Polen bin ich, ähnlich wie meine Heldinnen im Buch, nach Deutschland gegangen, um dort in der Altenbetreuung zu arbeiten und am eigenen Leib zu erfahren, wie es ist. Es ist einfach, eine solche Arbeit zu finden. Eine Agentur fragte mich, ob ich Erfahrung hätte, Fehlanzeige, ob ich Deutsch spreche, naja, ein bisschen schon. Eigentlich haben sie mich nur gefragt, wie ich heiße und ob ich kochen mag. Und schon war ich qualifiziert.
Frauen wie Wiatr putzen und betreuen Kinder. Vor allem aber kümmern sie sich um die Pflege alter Menschen. Der Großteil von ihnen kommt aus Osteuropa. In Deutschland arbeiten vor allem Frauen aus Polen, aber auch Bulgarien oder Rumänien. Als entsendete Arbeitnehmerinnen haben sie zwar Rechte, doch müssen sie oft viel mehr arbeiten als mit ihren Auftraggebern vereinbart. Viele der Frauen nehmen das hin, denn mit gut 1000 Euro verdienen sie in Deutschland weit mehr als in schlecht bezahlten Jobs in der polnischen Provinz. Bernhard Emunds ist Volkswirt und kritisiert, unter welchen Bedingungen die Migrantinnen hier oft arbeiten müssen. 24 Stunden, 7 Tage die Woche.
Ich sehe da ein ganz, ganz großes Problem, nämlich ein Problem, das zusammenhängt mit der Arbeitszeit, weil einfach keine wirklich freie Zeit da ist. Eine Zeit, die frei wäre, nicht nur von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten und Pflegetätigkeiten, sondern auch von der Bereitschaft einzuspringen, dann, wenn Not am Mann ist oder Not an der Frau ist, dann wirklich was zu tun. Damit haben wir eine rund um die Uhr Beanspruchung dieser Pflegekräfte und das halte ich für hochproblematisch.
Über 500.000 Privathaushalte beschäftigen in Deutschland eine Migrantin, die sich um die sogenannte Care-Arbeit kümmert. Um ihren Kindern zu Hause ein besseres Leben zu ermöglichen, müssen viele der Fürsorgearbeiterinnen ihre Kinder in der Heimat zurücklassen. Ein Konflikt, der vor allem die Mütter belastet, sagt Thelma Lutz, Gesellschaftswissenschaftlerin an der Goethe-Uni in Frankfurt.
Es entsteht eine Mutterschaft auf Distanz. Das heißt, dass die Frauen aber auch mental ständig in mehreren, also in zwei Haushalten unterwegs sind, dass sie genau die Zeiten nicht nur der Person, die sie betreuen, im Kopf haben, sondern auch die Zeiten ihrer eigenen Familie und eigentlich immer auch Angst und Sorge haben, dass während ihrer Abwesenheit halt Dinge passieren, die sie nicht selber beeinflussen können.
Dabei leiden auch die Kinder, besonders wenn sie klein sind. Oft übernehmen die Großeltern oder Väter die Betreuung in den Heimatländern. Warum sich die Frauen nicht stärker gegen ihre Arbeitsbedingungen in Deutschland wehren? Ihnen fehle die Zeit, sagt Thelma Lutz.
Also Zeit ist eine Ressource, die man auch dafür braucht, wenn man sich gesellschaftlich engagieren will und sozusagen aktivistisch was machen will. Also ich bin da ein bisschen hilflos, weil wir haben das schon seit vielen Jahren versucht, aber es gibt eben einfach noch keine Gruppe, die so einen Aktivismus auch tragen würde.
Lutz wünscht sich ein politisches Umdenken und dass sich zum Beispiel die Gewerkschaften stärker für die migrantischen Fürsorgearbeiterinnen in Deutschland engagieren, auch wenn diese keine Mitglieder seien. Aber vor allem eines ist der Genderforscherin wichtig. Sie fordert gesellschaftliches Umdenken über den Wert der Care-Arbeit.
Juli Rutsch über die Folgen von Care Chains, transnationale Versorgungsketten. Wenn in Deutschland eine Pflegekraft aus Osteuropa arbeitet, fehlt sie zu Hause in ihrer Familie, was wiederum über andere unbezahlte oder noch schlechter bezahlte Arbeitsverhältnisse gelöst wird. Wir haben in der Sendung jetzt viel von Ansätzen gesprochen, unbezahlte Fürsorge und Pflegearbeit über Entlastung, Entlohnung, Steuern oder ganz individuell anders zu verteilen bzw. zu bewerten. An dieser Stelle wird besonders deutlich, dass das Problem natürlich nicht in Deutschland alleine, auch nicht in Europa alleine zu lösen ist. Noch einmal Stefanie Lohaus, wenn man diese Lösung nicht will, die wir jetzt gerade gehört haben in dem Beitrag, nicht das Prinzip Ungerechtigkeit im Care-Bereich fortsetzen über die Grenzen hinweg, muss man dann sagen, na gut, dann muss ich es eben doch selbst machen?
Ich glaube, in letzter Konsequenz auf jeden Fall. Ich plädiere da auch ein wenig in unserem Buch für, also dass wir auch uns dessen nochmal bewusst werden und auch vielleicht selbst für uns diese Care-Arbeit wieder aufwerten. Ne? Also ich denke manchmal, ich putze zum Beispiel ganz gerne tatsächlich, weil das ist ja auch eine Beschäftigung mit meinem Zuhause, mit meinem Umfeld. Also warum haben wir überhaupt das Bedürfnis, das auszulagern? Ich finde das zum Beispiel relativ meditativ teilweise und ich glaube, das hat viel mit unserer Einstellung zu tun. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn wir jetzt in den Pflegebereich gucken, das ist ein riesiges Problem. Ich könnte zum Beispiel meine Eltern in unserer Wohnung hier gar nicht pflegen, selbst wenn ich wollte, weil es einfach keinen Raum dafür gäbe. Wir können natürlich nicht, ich glaube nicht, dass wir völlig auf diese Form von Arbeitsmigration verzichten können oder auch sollten. Ne? Und es spricht ja auch nichts dagegen, dass jetzt Menschen mehr Geld verdienen möchten und dafür ins Ausland gehen. Die Frage ist eben, wie es ja auch in dem Beitrag schon genannt wurde, zu welchen Bedingungen. Also da vielleicht nochmal genauer schauen, wie können wir weniger Care-Arbeit auslagern und zu welchen Konditionen machen wir das?
Und überhaupt erstmal öffentlich machen, sichtbar machen, das ist ja auch die Absicht von Oxfam und damit schlagen wir den Bogen zu unserem Ausgangspunkt. Oxfam hat ja eben diese Studie zur unbezahlten Arbeit vorgelegt, jetzt anlässlich des Weltwirtschaftsforums. Jetzt ist das Weltwirtschaftsforum in Davos ja ein Ort, an dem Politik- und Wirtschaftsvertreter in diesem Sektor eigentlich was ausrichten könnten. Es ist ein weltweites Forum, also der richtige Ort für weltweite wichtige Fragen, wie zum Beispiel eben dieses Care-Thema. Haben Sie Hoffnung oder Wünsche, wo Sie sagen, ja, die müssten da mal gemeinsam ran?
Also Hoffnung habe ich tatsächlich wenig, denn ich verfolge die Debatte auch schon sehr lange und weiß darum, wie viel wir dazu eigentlich schon wissen und arbeiten im Endeffekt seit Jahrzehnten. Und es kommt eben nur sehr schwer an. Mittlerweile kommt es ein wenig an, es wird besser. Ich würde mir tatsächlich wünschen, in Bezug auf Arbeitsmigration, dass eben nicht die Fehler wiederholt wurden, die in Deutschland ja auch schon mit den sogenannten GastarbeiterInnen gemacht wurden, ne? Dass eben überhaupt nicht mitbedacht wird, was die Auswirkungen, die globalen Auswirkungen, aber auch die Auswirkungen hier in Deutschland sind und dass die Menschen eben mit Würde behandelt werden und ordentlich bezahlt werden und eben auch mitgedacht wird, was sie da zu Hause lassen und dass sie hier aber auch ankommen dürfen. Das würde ich mir wünschen.
Bräuchten wir eigentlich mal einen weltweiten Care-Streik?
Sowas, ja, natürlich, das wäre genial. Also wir wissen ja auch aus der Geschichte, die Frauen in Island haben das ja gemacht, in den 70ern, die haben tatsächlich einen Care-Streik durchgeführt und damit auch sichtbar gemacht. Es gibt auch immer wieder Bestrebungen, zum Beispiel auch hier in Deutschland, genau sowas zu machen. Tatsächlich, ja, ist es natürlich schwierig zu organisieren. Island hat wesentlich weniger Einwohner als dann eben Deutschland, aber wer weiß, wenn wir das Thema weiter am Kochen halten, vielleicht kommen wir da auch noch mal hin, um eben noch deutlicher zu machen, wo das Problem liegt.
Sagt Stefanie Lohaus, Autorin von Papa kann auch stillen. Vielen Dank. Wickeln, Putzen, Pflegen, was es uns wert ist, das war der Tag für heute. Unbezahlte Arbeit gehört zu unserer Gesellschaft, zu unserer Wirtschaft dazu. So viel ist deutlich geworden, aber sie ist häufig nicht sichtbar. Und die Frauen, die sie zu einem sehr großen Teil leisten, sind in Einkommen und Altersversorgung massiv benachteiligt. Das Weltwirtschaftsforum in Davos wäre also eine gute Gelegenheit, etwas daran zu ändern. Ob die Regierungschefs und Wirtschaftsbosse, die zurzeit im globalen Dorf weilen, es allerdings angehen werden, darf bezweifelt werden. Mehr vom Tag wie immer unter hr2.de. Dort können Sie die Sendung nachhören, ebenso wie in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.